miteinander unvereinbar. Und eines Tages kommt die Stunde der Wahrheit. Kommt die Stunde der Wahrheit, wo man sich für das eine oder für das andere entscheiden muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang stellt sich die letzte Frage, die hier zunächst zu behandeln ist. Die Verträge entsprechen einer Politik, die von gestern stammt und aus der Lage und Sicht von vorgestern begründet wird. Ich begründe das auch, warum. Die Verträge entsprechen einer politischen Philosophie, die sich einerseits an das Machtzentrum Washington anlehnt, solange man glaubt, es nicht entbehren zu können, und andererseits auf das Machtzentrum Moskau starrt, dessen Besitzstand und dessen politische Zielsetzungen man als mehr oder minder legitim in das Kalkül einsetzt. Die Welt von heute ist nicht mehr bipolar. Sie ist bereits seit geraumer Zeit auf dem Wege zu einer multipolaren Konstellation, das heißt zu einem Machtfeld, das von mehreren Zentren bestimmt wird. Ich denke dabei nicht an die früheren Vorstellungen des einen oder anderen europäischen Landes, mit seiner mittelstaatlichen Dimension sich zwischen Washington und Moskau schieben zu können. Und nun höre ich schon das, was Herrn Barzel vor dieser Rede, während seiner Rede, höhnisch, hämisch entgegengeklungen ist. Ich sage es noch in der harmlosesten Form. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Was hier als Erwiderung auf Herrn Barzels Vorstellungen gesagt worden ist, das ist eine plumpe und naive Verzerrung unserer Vorstellungen auf diesem Gebiet. Niemand glaubt oder denkt daran, Moskau und China gegeneinander von Deutschland her ausspielen zu können, mit dem chinesischen Prügel, den russischen Bären kompromissbereit zu machen und, es kommt das erste harte Wort bei dieser Rede, unähnlicher Blödsinn, weil ich anders das nicht bezeichnen kann, was man hier uns unterstellt. Aber es ist legitim, in den großen Epochen der geschichtlichen Abläufe und in den Weiten der großen geografischen Zusammenhänge zu denken. Keine Fernostpolitik als Ersatz für Ostpolitik oder als Ausrede für fehlende Ostpolitik. Wohl aber Überlegung, dass der große Nachbar an der anderen Grenze unseres großen Partners für das gesamte Spiel der Kräfte auch in unserem Kalkül seinen Platz haben muss. Und in das Kalkül dieser multipolaren Konstellation ist nicht nur das große Dreieck einzusetzen, Washington, Moskau und Peking, ist einzusetzen der vierte Schwerpunkt, der als Folge der amerikanischen Annäherung an Peking auf den Plan gerufen worden ist, das ist nämlich Tokio und die große japanische Wirtschaftsmacht. Und als fünftes steht zur Diskussion, Japan wird kommen und Europa muss kommen, als fünfter Schwerpunkt in einer multipolaren Konstellation. Und darauf muss jede deutsche Ostpolitik auch heute schon in ihrem Kalkül abgestellt sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit schließt sich der Ring dieser Überlegungen. Und damit ergibt sich auch mit einer geradezu plastischen Greifbarkeit, warum die Sowjetunion an ihrer Westgrenze die Erhaltung der westeuropäischen Kleinstaaterei oder den Vorwand paneuropäischer Zusammenarbeit sich auf als nächstes Ziel ihrer Westpolitik, ihrer Weststrategie geschrieben hat. Ein großer Nachbar ist USA, ein zweiter ist die Volksrepublik China. Tokio ordnet seine Politik neu. Aber an der Westflanke muss der bisherige Zustand der europäischen Kleinstaaterei bewahrt werden, damit die Konzentration der Aufmerksamkeit bei gesicherter Rückendeckung auf die Vorgänge an der Ostgrenze dieses Bereiches erfolgen kann. Es war George Boyle, der sagte, und ich sage es in seinen Worten, dass wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass diese Politik der Rückendeckung gegen den Westen auch den Zweck verfolgt, die Voraussetzungen zu schaffen, um mit konventionellen Waffen die nuklearen Raketeneinrichtungen der Chinesen als potenzielle Bedrohung auszuschalten. Und hier beginnt für uns, und ich sage es nicht in einer fantasievollen, weitschweifenden Betrachtungsweise, die Frage, ob diese Rückendeckung in Europa gewährt werden kann, damit anderswo eine aggressive Politik in den Bereich des Möglichen treten kann. Auch das ist in das Gesamtkalkül unserer Überlegungen einzubeziehen. Zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Verträge dienen nicht der Versöhnung mit den Völkern, sondern der Befriedigung der Wünsche ihrer Machthaber. Zweitens, sie bieten keine humanitären Erleichterungen, sondern zunächst Verschärfung der Unterdrückung. Drittens, die Verträge dienen nicht der Entspannung, wenn man unter Entspannung die Beseitigung der Spannungsursachen versteht. Viertens, die Verträge sind eine Festigung des sowjetischen Besitzstandes. Fünftens, diese Verträge sind auch eine Ermutigung für die Linksradikalen, die diese Politik seit 20 Jahren in unserem Lande gefordert haben. Sechstens, diese Verträge stehen nicht für sich allein da. Sie sind Baustein einer sowjetischen Weststrategie. Siebtens, die europäische Friedensordnung sowjetischer Vorstellung steht im unauflöslichen Gegensatz zur Bildung einer westeuropäischen politischen Gemeinschaft. Achtens, diese Verträge sollen nach der Vorstellung der Sowjets die Bundesrepublik Deutschland stärker in ihr Machtsystem und dessen Zielsetzungen einbinden. Neuntens, diese Verträge sollen verhindern, dass die Entwicklung vom Dreieck zum Fünfeck der Weltpolitik sich weiter vollzieht. Und diese Verträge machen nicht den Frieden sicherer, sondern sie sichern den Sowjets die Rückenfreiheit in der globalen Konstellation, von der ich in der Kürze der Zeit nur kurz sprechen konnte. Danach ist Ja oder Nein zu diesen Verträgen zu ermessen. Und ich komme zu der Schlussfolgerung, die heißt, das Ja ist ein Übel und das Nein bringt neue, schwere Belastungen und Aufgaben mit sich. Wenn ich aber zu wählen habe zwischen dem Ja und dem Nein, entscheide ich mich für das Nein als dem kleineren Übel. Die Bundesrepublik hat uns und die deutsche Politik in diese Lage manövriert. Ein Ja zu diesen Verträgen bedeutet einen Bruchpunkt auf der Straße ins Unheil. Außenpolitische Fehler werden in dem Zeitpunkt, in dem sie begangen werden, nie erkannt. Sie werden oft erst nach Ablauf einer Generation oder eines halben Jahrhunderts rückwirkend als Bruchpunkt auf der Straße zum Unheil erkannt. Meine politischen Freunde und ich sind der Überzeugung, dass diese Verträge in der vorliegenden Fassung, die über den militärischen Gewaltverzicht und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit hinausgeht, einen Bruchpunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte bedeuten, auf einer Straße, an deren Ende nur Unheil stehen kann.